HR Info. Das Interview.
Mit Mariela Melkova. Kochen für eine bessere Welt oder gar Konflikte lösen bei einem gemeinsamen Essen? Das geht, sagt David Höhner. 2005 gründete der ehemalige Schweizer Koch und Journalist die Hilfsorganisation Cuisine sans frontières, also Küche ohne Grenzen. Seitdem reist er durch Krisenregionen, vor allem in Afrika und Lateinamerika, und baut mit lokalen Partnern Küchen auf, um verfeindete Gruppen beim Kochen und Essen zusammenzubringen. Denn Kochen ist Politik, sagt David Höhner, und so heißt auch sein aktuelles Buch. Aber wie meint er das genau? Wie funktioniert seine Friedensküche? Und warum engagiert er sich besonders für die indigene Bevölkerung im Amazonasgebiet in Ecuador? Darüber spreche ich jetzt mit David Höhner in HR Info, das Interview. Herr Höhner, Sie sagen, Sie mussten in den Dschungel gehen, um Rezepte für den Frieden zu finden. Das würde ich mir gern vorstellen können. Nehmen Sie uns doch mal mit in den Dschungel. Ich habe hier ein bisschen Atmo. Dschungel? An welchen Dschungel denken Sie gerade? Wo sind wir?
Also wir sind dann in meinem Falle sind wir am oberen Rio Napo, also in hinter den östlichen Kordilleren in Ecuador.
Aus der Ferne hört man wilde Tiere. Wie ist die Stimmung da? Was sieht man?
Man sieht den Fluss. Der Fluss ist eine große, schöne, braune, also hellbraune, milchkaffeefarbene Naturlandschaft. Und links und rechts sind die großen grünen Ufer. Man hört die Tiere, man hört die Vögel, genau, das kann man ja hier auch in der Atmo hören. Und ab und zu fährt ein Motorboot vorbei.
Und jetzt stelle ich mir das so vor, dazu prasselt irgendwo das Lagerfeuer und Sie kochen dort was, oder?
Na, das ist jetzt vielleicht schon ein bisschen romantisiert.
Also bisschen zu kitschig.
Auf dem Lagerfeuer koche ich dann nicht. Also ich habe schon, es gibt viele Feuerstellen, wo gekocht wird. Aber das muss man sich nicht so vorstellen. Das sind schöne, in Stein eingefasste und mit Sand aufgefüllte Kuhlen. Und da drin hat man dann auch wiederum große Steine, wo man die Töpfe draufstellen kann. Und darunter brennt tatsächlich ein kleines Feuer.
Und was ist in den Töpfen? Was gibt es zu essen?
In den Töpfen ist das mit Sicherheit Yucca, also Maniok, das heißt es auch. Es ist mit Sicherheit, gibt es grüne Papayas, die man auch verkocht. Es gibt aber auch Reis. Es gibt je nach Jagdergebnis gibt es auch Fleisch vom kleinen Wildschweinchen oder von einem Tier, das so ein bisschen aussieht wie ein großes Meerschweinchen, das ist das Guanta, oder vielleicht ein Äffchen.
Und Ihre Idee der Friedensküche ist ja die, dass Sie Seiten, die sonst nicht zusammenkommen würden, gemeinsam an einen Tisch einladen, um eben zusammen zu essen. Welche beiden Seiten würden Sie am Rio Napo gerne dann einladen an diesen vollgedeckten Tisch?
An diesem vollgedeckten Tisch, der nicht mit einem Tischtuch, sondern mit Bananenblättern belegt ist, würde ich einladen die Neusiedler, die von der Regierung dahin gebracht worden sind, entlang der Straßen. Ich würde einladen die Ureinwohner, die Nacionalidades, die Huauranis, die Shuar, die Quichua. Ich würde einladen ein, zwei Ingenieure von den Petrol, von den Erdölförderkompanies. Das würde mir dann die Tafel langsam füllen.
Und diese verschiedenen Seiten, die bekriegen sich sonst normalerweise?
Bei den Ureinwohnern gibt es verschiedene Gruppen, die auch eine ganz verschiedene Sprache sprechen und so weiter. Da gibt es welche, die sind kriegerischer, andere, die sind friedlicher. Da gibt es, hat es immer Kriege oder Kämpfe gegeben. Die Petroleros führen keinen Krieg gegen die Indianer, sondern sie übergehen sie halt einfach. Also es findet da kein Dialog statt. Die Neusiedler sind sehr oft im Clinch mit den Indigenen, weil sie natürlich dort, wo sie den Dschungel abholzen oder Monokulturen, sei es Kaffee, sei es Kakao anlegen, die Jagdgebiete der Indigenen verkleinern und ihnen den Zugang auch nicht mehr gestatten. Da gibt es Konflikte.
Also ich fasse nochmal zusammen, Sie fahren also in den Dschungel, ganz bewusst in Kriegs- oder Krisengebiete, die Sie sich auf der ganzen Welt aussuchen und kochen dort für den Frieden, versuchen die verfeindeten Seiten an einen Tisch zu bekommen. Es klingt verrückt, müssen Sie zugeben, also
ich meine,
oder?
Nein, ich meine, wir laden ja auch ab und zu Freunde ein, mit denen wir etwas zu klären haben und sagen, ja, naja, am besten machen wir das beim Abendessen in einem Restaurant.
Und das funktioniert?
Ich glaube, da hat jeder die Erfahrung schon gemacht, dass es ja wohl sehr wohl funktioniert. Ne? Also man, wenn man etwas teilt, wenn man zusammen isst, dann ist man einander nicht mehr unbedingt spinnefeind. Und wenn der Dialog auch nur anfängt damit, dass man sagt, gib mir mal das Salz rüber, so hat er doch schon angefangen.
Würden Sie bitte folgende Sätze vervollständigen? Kochen und Essen bedeutet für mich persönlich?
Teilen und Zusammensein, Gemeinschaft fördern.
Meine Vision als Friedenskoch ist?
Dass sich sämtliche Gruppen auf einer neutralen Ebene in einem geschützten Raum im Dialog finden können.
Kochen ist für mich Politik, weil?
Jede Handlung, die man irgendwie ausübt oder jede Tätigkeit, die man ausübt, die in irgendeiner Form die Abläufe innerhalb einer Gemeinschaft beeinflussen, das sind politische Handlungen. Als solches ist Kochen auch Politik.
David Höhner in HR Info, das Interview. Ein Schweizer, der Käsefondue, Raclette und Rösti in seiner Heimat zurückgelassen hat und seit vielen Jahren selbst in Lateinamerika lebt, in Ecuador. 2005 haben sie den gemeinnützigen Verein Cuisine Sans Frontières gegründet, also Küche ohne Grenzen. Eine Hilfsorganisation ist das, die bereits in vielen Krisengebieten lokale Küchen aufgebaut hat. Kolumbien, Ecuador, Georgien, in Kenia und im Kongo, um nur einige Länder zu nennen. Sie sagen, ich möchte die Welt durch Kochen besser, friedlicher machen. Aber wie gehen Sie ganz praktisch vor, wenn Sie in ein Krisengebiet reingehen und dort so ein Küchenprojekt aufbauen?
Erstmal muss ich den lokalen Partner finden. Dann zum Zweiten darf man die Ansprüche einfach nicht so wahnsinnig hochschrauben. Ich glaube, Essen und Trinken ist erstmal eine Möglichkeit, die Leute überhaupt zusammenzuführen. Mhm. Und darum geht es. Essen und Trinken ist der soziale Kit oder ich würde vielleicht sagen, der kleinste gemeinsame Nenner, den man mit jedem Menschen auf dieser Welt finden kann, weil alle essen wir, ne? Alle trinken wir. Aber was eigentlich der wichtigste Punkt ist, zum Beispiel im Projekt in Kenia, das findet eigentlich im Niemandsland zwischen zwei Stämmen statt, den Pokot und der Turkana im Northwest Rift Valley. Und das ist natürlich der Ort, wo sie beide Zugang haben, weil es nicht auf dem Territorium des einen oder des anderen liegt. Zusätzlich bin ich als neutraler Gastgeber, da kommt der Schweizer halt, ne? Als neutraler Gastgeber bin ich für sie auch jemand, der ihnen einen gewissen Schutz bieten kann. Und diesen Schutz muss ich aufbauen. Ich muss mir diesen Ruf erarbeiten, dass ich jetzt nicht da bin, um ihnen mit irgendeiner versteckten Agenda etwas zu verkaufen oder etwas von ihnen zu wollen, sondern dass ich tatsächlich aus diesem Gastgeberherzen heraus dort agiere. Das ist etwas, was ich doch immer recht schnell verwirklichen lässt.
Geben Sie doch vielleicht noch ein paar mehr Beispiele, damit man das ein bisschen auch greifbar kriegt. Also Sie sind ja mit Ihrer Organisation vor allem in Lateinamerika und in Afrika aktiv. Was haben Sie mit einzelnen Projekten schon bewirken können?
Also wir können mal anfangen mit dem Projekt in San José Sito. Das ist im Norden der Kolumbiens, in Antioquia, einer Bürgerkriegszone. Wir haben dort in einer kleinen Friedensgemeinschaft, die sich bereits seit Jahrzehnten dagegen verzweifelt wehrt, in den Konflikt hineingezogen zu werden. Wir haben dort aus einer Schulküche, die wir angefangen haben, also wir haben mit einer Schulküche angefangen, ein kleines Dorfrestaurant eröffnet. Ne? Dort treffen sich jetzt eigentlich die Dorfbewohner, wenn sie dort sind. Dort treffen sich aber auch die Nachbarn, also die aus anderen Dörfern. Dort trifft man sich am Samstag zum Fußballspielen. Also nicht im Restaurant, sondern man spielt Fußball und nachher sitzt man zusammen. Dort treffen sich auch die Leute aus den verschiedenen Entwicklungsorganisationen, seien es die Peace Brigades oder seien es Mitglieder der Ärzte ohne Grenzen. Also es ist so ein Ort, wo ein ständiger Austausch stattfindet, der sonst keinen Ort gehabt hätte, um diesen Austausch stattfinden zu lassen. Mhm. Diesen Ort gibt es bis heute. Das Kenia-Projekt haben wir schon kurz angesprochen. Dort machen wir zum Beispiel auch mal eine Diskothek. Also wir machen eine Disco. Muss man sich vorstellen, mitten im Bus, wo man kann Kilometer weit gehen, man trifft niemand an. Aber am letzten Freitag waren 200 Leute an der Disco. Ne? Und die treffen sich ohne jetzt den großen Anspruch, wir wollen jetzt Frieden schaffen oder so, sondern sie wollen einfach gemeinsam Zeit verbringen. Und das unter einem geschützten Dach. Wir haben in einem Slum in Brasilien haben wir eine, in einer Favela in Brasilien, zusammen mit einem Frauenverein, also einer Frauengruppe, haben wir ein Restaurant eröffnet, welches eigentlich zu nichts anderem diente, als einen Platz zu haben, wo Leute, die jetzt nicht in den Gang kriegen oder nicht im Drogenhandel oder nicht in der totalen Verzweiflung geändert haben, sondern die suchen immer noch nach Möglichkeiten, die treffen sich dort, die diskutieren über ihre Probleme und finden so gemeinsame Lösungen, mit denen ich nichts zu tun habe.
Sie sind sozusagen der Gastgeber.
Genau. Ganz wichtig.
Sie sind ursprünglich gelernter Koch. Sie haben in Spitzenrestaurants in der Schweiz gearbeitet und auch auf Luxuskreuzfahrtschiffen. Sie hatten eine Catering-Firma, mit der Sie unter anderem James-Bond-Filmproduktionen versorgt haben, habe ich gelesen. Und dann sind Sie aber aus dieser Küchenszene ausgestiegen, um Autor und Journalist zu werden. Wie kam dann diese Idee zustande, dass Sie irgendwann gesagt haben, ich möchte nicht nur schreiben und berichten über Missstände in der Welt, sondern ich möchte auch konkret etwas dagegen tun? Was war der Auslöser dafür?
Nun, als Journalist, der ich ja vor allem im Bereich Food und Gastronomie gearbeitet habe, hatte ich wenig Berührungspunkte mit den aktuellen Krisensituationen dieser Welt. Ne? Bis dann, weil ich eben schon lange in Ecuador lebe, eine Anfrage kam von einem Schweizer Fernsehen, etwas zu machen über die Kokainbekämpfung in Kolumbien. Bin ich dahin gefahren und kam in eine Situation, wo die Leute sämtliche zivilgesellschaftlichen Vorteile verloren hatten. Natürlich, wenn man Soldat war oder wenn man Guerriero war oder wenn man Narkotrafikante war, dann hatte man sein soziales Umfeld. Aber die Leute, die Frauen, Kinder, ältere Leute, Veteranen der Kämpfe, die haben keinen Platz mehr. Und da bin ich dann relativ konsterniert aus dieser Situation herausgekommen und war dann in Ecuador wieder. Da habe ich gedacht, naja, was, wie man sich ja dann fragt. Ne? Also, was könnte man überhaupt tun? Und dann habe ich mich wieder daran erinnert, dass ich Koch bin. Und das Kochen ist eben, wie gesagt, habe ich schon gesagt, der kleinste gemeinsame Nenner. Und der Gastgeber, der neutrale Gastgeber an seinem Ort, kann ja auch ein bisschen mitgestalten, was für Gäste er haben möchte. Und das war dann genau diese Situation, dass ich mir sagte, ich möchte denen, die keine Plattform mehr haben, eine Plattform bieten.
So. Aber es klingt so, als wären Sie als Mensch doch auch länger auf einer Sinnsuche gewesen. Es hat ja doch länger gedauert, bis Sie sozusagen Ihre Berufung gefunden haben.
Ja, das stimmt natürlich. Also ich habe viele Jahre auch im Kunstbereich gearbeitet. Ich habe eine Zeit lang als Tänzer, also ich habe 10 Jahre eine Tanzkarriere noch gehabt. Und die Sinnsuche ist natürlich schon, man sucht sich seinen Platz in der Welt. Ne? Mein Vater war ein sehr engagierter, humanitär gebildeter Mann, der auch immer viel von seinem Geld in Spenden gesteckt hat und so weiter und so fort. Und hat mir da auch etwas vorgelebt mit der, er war Pfarrer, er hat dann auch gesagt, Gott hat keine anderen Hände als die deinen. Ne? Und das war dann irgendwann mal die Frage, ja, was mache ich denn nun mit meinen Händen? Also was für einen Anteil an der Gesellschaft nehme ich? Und dann kam diese Idee mit der Küche. Diese Idee mit der Küche, die kann man natürlich nicht alleine machen. Da braucht man Leute, mit denen man zusammen etwas anpackt. Und die konnte ich dann auch finden. Was aber für mich ganz wichtig war als Erkenntnis ist, jeder kann etwas tun. Jeder kann sich beteiligen an einer Weltverbesserung, wenn man so will. Ne?
David Höhner in HR Info, das Interview. Ich möchte gerne noch ein bisschen tiefer gehen an der Stelle und wissen, wie Sie sich selbst sehen als Mensch. Und dabei hilft mir jetzt unsere Interviewbox. Die habe ich hier neben mir stehen. Die gehört ja zu jeder Sendung dazu. Wir haben, das darf ich schon mal verraten, akustische Visitenkarten für Sie produziert. Und die würde ich Ihnen jetzt gerne mal vorspielen. Und Sie sollen mir sagen, welche davon am besten zu Ihnen passt. Ja?
Okay.
Hier kommt Visitenkarte Nummer 1.
David Höhner, Idealist. Kochen für eine bessere Welt.
Passt oder passt nicht, der Idealist?
Sicher.
Ist auch kein Schimpfwort für Sie?
Ist kein Schimpfwort für mich, nein.
Wenn man Sie Gutmensch nennt, schon.
Der Gutmensch ist wahnsinnig missbraucht worden. Das ist eine abschätzige Bemerkung. Aber Gutmensch an sich ist doch an sich etwas Schönes.
Dann unsere zweite Visitenkarte für Sie.
David Höhner, Problemlöser. Konflikte einfach wegfuttern.
Tja, das wäre doch dann das Ideale. Einfach wegfuttern, ne?
Mhm.
Nein, das bin ich nicht. Also so simpel sehe ich mich dann doch nicht.
Okay, wir nähern uns der Sache. Hier kommt Visitenkarte Nummer 3.
David Höhner, Empathieberater. Tischgespräche auf Augenhöhe.
Tja, das unterschreibe ich.
Ja, der Begriff Empathie ist Ihnen sehr wichtig in Ihrer Arbeit.
Genau, und zwar, es ist ja ein bisschen ein Modebegriff. Ne? Also ich meine, Empathie, davon redet man vielleicht seit 10 Jahren, dass das jetzt alle so das Wort überhaupt kennen. Aber stellen Sie sich die Situation vor, Sie haben einen Kuchen, den Sie backen wollen, und plötzlich merken Sie, Sie haben kein Mehl mehr zu Hause. Sie gehen zum Nachbarn, sagen, ach, kannst du mir nicht eine Tasse Mehl geben? Und der gibt sie Ihnen selbstverständlich, und Sie machen Ihren Kuchen und bringen ihm vielleicht ein Stück Kuchen vorbei. Er wird nicht sagen, ich gebe dir das Mehl, aber morgen will ich 2 Tassen zurückhaben. So. Das ist eigentlich die normale Art und Weise, wie wir miteinander umgehen. Wir haben es aber geschafft, und ich weiß nicht, was für ein Teufel dahinter steckt, dass wir in der offiziellen Welt genau das machen mit der Tasse und 2 Tassen zurück. Ne? Und dann noch bestrafen, wenn die 2 Tassen nicht zurückkommen, und die Leute noch plagen und irgendwelche Drittweltländer in die Schuldenfalle reinjagen, dass es nur so kracht. Ich glaube, dass diese Empathie, die eigentlich im zwischenmenschlichen Bereich also fast immer funktioniert, ne?
Ja.
Dass das auch eine Triebkraft sein sollte im Großen.
Da haben wir doch mal was gefunden, aber ich habe ja noch eine Visitenkarte für Sie. Vielleicht passt das sogar noch besser. Die kommt jetzt hier.
David Höhner, Wutfresser. Rezepte für positive Energie.
Ja gut, wenn ich jetzt einfach mal das Wort Wutfresser sagen würde, das ist kein schönes Wort. Ne?
Also in Ihrem Buch Kochen ist Politik, da habe ich schon an einigen Stellen rausgelesen, dass Sie schon auch oft wütend sind und frustriert. Also einerseits über Missstände weltweit, andererseits aber auch, weil Sie mit Ihrer kleinen Hilfsorganisation immer wieder Rückschläge einstecken mussten.
Ja, das Bösartige ist ja nicht, die Rückschläge haben wir ja nicht eingesteckt im Umgang mit der Idee oder der Vision oder dem Aktivismus, den wir da verbreiten, sondern die Rückschläge sind eigentlich die, dass ich gemerkt habe und das nach immerhin unterdessen bald 20 Jahren Erfahrung im Entwicklungsdienst, 70% aller Projekte sind wirtschaftlich orientiert. Es geht darum, dass wir ihnen aufzwingen wollen, was wir brauchen, damit wir in der ersten Welt nach wie vor jeden Monat ein neues Handy kaufen können. Naja, nicht gerade jeden Monat, aber schon sehr oft, ne? Und da entsteht eine Wut ist vielleicht ein bisschen zu simpel, da habe ich einen Zorn auf gewisse Organisationen, gerade staatliche.
Wie haben Sie es denn geschafft, trotzdem Sie sich darüber aufregen, immer weiterzumachen? Also was hat Sie angetrieben?
Dieses Gefühl, das Richtige zu tun. Und zwar ist das eben, wie gesagt, eine individuelle Frage. Ich habe das für mich entschieden, dass das für mich jetzt das Richtige ist. Das ist vielleicht auch ein bisschen egoistisch, das gebe ich durchaus zu. Das andere ist, wir hatten von Anfang an ein großes Echo, ein positives Echo in der Gastronomie. Man hat es sofort begriffen, warum es geht. Ne? Kein einziges der großen Hilfswerke hat jemals sich überhaupt auf einen Dialog mit mir eingelassen. Die hat gesagt, das ist nicht unser Themenfeld. Die Gastronomie, wenn man sie genau anschaut, ist der größte Arbeitgeber der Welt. Ich glaube, dass diese Frustration, die ich eigentlich haben sollte, aufgefressen wird von diesem Goodwill, der mir entgegengebracht wurde. Und wir haben ja keine Gelder, wir haben keine öffentlichen Gelder. Wir haben nur Sponsoren und ein paar Geldgeber, die ein bisschen größer sind. Die aber nicht öffentlich sind, die sind privat. Und wir machen jedes Jahr die sogenannte Kitchen Battle, das tönt ein bisschen aggressiv, aber das ist ein Wettbewerb, wo verschiedene Kochteams gegeneinander antreten und es wird gekocht und es wird gegessen und es gibt ein tolles Menü und der Gast, der kommt, der bezahlt natürlich dann einen hübschen Obolus.
H-Info, das Interview mit David Höhner, der sich das Etikett Empathieberater gerne anheften würde, das haben wir jetzt rausgefunden. Ein Mann, der durch die Krisenregionen der Welt reist, um Menschen beim Kochen und Essen zusammenzubringen. Herr Höhner, Sie leben seit 25 Jahren in Ecuador und Sie engagieren sich dort im Amazonasgebiet besonders für indigene Gruppen. Das haben wir am Anfang des Gesprächs schon mal angesprochen. Wenn ich an den Amazonas-Regenwald denke, habe ich vor allen Dingen sofort diese Bilder aus dem Sommer vor Augen, vor wenigen Monaten in Brasilien, diese verheerenden Waldbrände, auch massive Rodungen. Wie ist denn die Lage dort, wo Sie aktiv sind, nämlich im oberen Amazonas-Gebiet? Wie geht es da dem Regenwald und den Menschen, die dort leben?
Seit 30 Jahren nicht gut oder seit 50 Jahren nicht gut. Ich meine, es ist nun halt mal so, dass die globalisierte Welt ihre Rohstoffe aus dem Dschungel holt. Nicht nur aus dem Dschungel, auch aus anderen Orten. Das Erdöl ist kein Segen, nicht für die Leute dort. Dann gibt es den Holzschlag, dann gibt es die Bergwerksprojekte, den Drogenschmuggel, der eine große Rolle spielt in der Gegend, gerade auf der kolumbianischen Seite. So, und das sind all diese Dinge, die sich da halt zusammensetzen, die ein dringendes Einschreiten fordern von unserer Seite. Und ich meine jetzt wirklich von den Gutmenschen, nicht von den, man muss nicht mehr Tagbauminen machen, man muss nicht mehr Öl fordern, sondern man muss einen Weg finden, wie man mit den Leuten dort etwas machen kann, damit sie einen Anschluss an die globalisierte Welt finden. Jeder Waurani-Jäger hat einen Facebook-Account, auch wenn er in seinem Dorf, wo er lebt, kein Internetempfang hat. Kommt er in die Stadt, geht er ins Internetcafé und guckt, wer ihm alles Tolles geschrieben hat. Die Leute sind nicht weg von der Welt, die sind schon durchaus präsent in der Welt und sie möchten gerne dazugehören. Wir haben ein Schiff auf dem Rio Napo, ne? Weil viele von diesen Gemeinden, die sind nicht erreichbar über Straßen, sondern nur über die Wasserwege. Und dieses Schiff ist zugleich ein Begegnungsschiff, ist aber auch ein Schulschiff, weil wir dort eine Basisausbildung anbieten, gerade für Dörfer, die einen nachhaltigen, umweltschonenden Tourismus anbieten möchten.
Wir haben ja in den letzten Wochen und Monaten immer wieder berichtet über wütende Proteste in Lateinamerika, also in Bolivien, Chile, Kolumbien, auch in ihrer Wahlheimat Ecuador. Da sind die Menschen auf die Straßen gegangen, haben protestiert gegen Korruption, soziale Ungerechtigkeit. Sie leben in der Hauptstadt Quito. Dort kam es zu schweren Unruhen, auch mit Toten und mit vielen Verletzten. Warum ist es Ihnen aber so wichtig, mit Ihrer Friedensküche ausgerechnet die Ureinwohner im Amazonas zu unterstützen? Sie hätten ja auch sozusagen mitten in die Straßenproteste reingehen können und da Aggressionen abbauen können. Oder funktioniert diese Idee eigentlich nur in abgelegenen Gebieten im Dschungel?
Noam Chomsky sagt, dass die neue Welt aus der Peripherie gestaltet wird. Ne? Und ich glaube daran auch. Ich glaube, dass in den Städten passiert eigentlich dasselbe. Wir entfremden uns mehr und mehr und mehr und mehr und mehr von unserem eigentlichen Sein. Das sieht man auch sehr klassisch am Essen. Ne? Also es gibt die Kochkünste des Durchschnittshaushaltes in Quito sind nicht viel höher als die des Durchschnittshaushaltes in Berlin. Da müsste man dran schrauben, da müsste man bewusster werden. Und dieses Bewusstsein, das finde ich aber noch bei diesen, ich sage ungern Naturvölker, das klingt so ein bisschen nach primitiv oder so, die sind nicht primitiv. Und es gibt etwas ganz Wichtiges, wir sind dabei, ein ganz tolles Erbe der Menschheit zu verspielen, nämlich das Wissen dieser Völker und das Wissen auch der Indigenen in Ecuador. Dass sich die Indigenen in Ecuador jetzt dermaßen stark auflehnen können, hat natürlich damit zu tun, dass sie, wie ich schon gesagt habe, sie sind nicht außerhalb der Welt, also sehr wohl Kenntnis haben davon, was um sie herum passiert, zu ihrem Nachteil. Ne?
Jetzt könnte man natürlich unken, das ist ja alles ganz weit weg für uns, wie es mit den Indigenen im Regenwald weitergeht oder mit irgendwelchen Stämmen in Afrika. Was hat das mit uns zu tun? Was antworten Sie da?
Och, der Kongo ist auch weit weg und trotzdem ist in jedem zweiten Handy sind seltene Erden aus dem Kongo drin. Ne? Also das ist jetzt halt mal das Paradebeispiel. Aber woher kommt denn unser Wohlstand? Ich glaube, die Ignoranz dieser Frage gegenüber, die ist schon besorgniserregend. Wir haben ja das Gefühl, wir haben das alles verdient, wir haben das alles erarbeitet, wir haben das alles irgendwie, wir sind so toll. Ne? Dem ist nicht so. Wir haben das auf dem Buckel dieser Länder erarbeitet. Und es ist nicht einfach so, dass wir jetzt ein bisschen Hilfe leisten, indem wir quasi der barmherzige Samariter gibt dem am Wege liegenden Sterbenden einen Schluck Wasser. So ist es nicht. Sondern es ist so, dass wir die moralische und ethische Pflicht haben, etwas zurückzugeben von dem, was wir schlicht und einfach gestohlen haben.
Herr Höhner, ich habe noch was für Sie in unserer Interviewbox, das möchte ich zum Schluss auch noch mal rausholen. Sie sind doch immer auf der Suche nach Menschen, die Ihre Arbeit unterstützen, oder?
Mhm, ja.
Ich möchte Ihnen zum Schluss drei Promis zur Auswahl geben und Sie sollen mir sagen, wen von den dreien könnten Sie sich vorstellen als zukünftigen Partner für neue Projekte? Hier kommt Promi Nummer 1.
Ja. No one deserves to have that much money. Part of this is why my wife and I started the Chan Zuckerberg Initiative, our philanthropy, and pledged that we're going to give 99% of our Facebook shares away through that.
Haben Sie ihn erkannt?
Es wird doch wohl nicht Dave Zuckerberg sein.
Mark Zuckerberg.
Mark Zuckerberg, ja.
Facebook-Gründer und einer der reichsten Menschen der Welt, der sagt, keiner braucht so viel Geld zu haben eigentlich. Deshalb geben er und seine Frau 99% seiner Anteile an eine Stiftung ab und er spendet das Geld für wohltätige Zwecke. Wäre der ein Kandidat, der Ihnen gefallen würde? Oder warten Sie ab, was die anderen beiden? Okay, machen wir die anderen beiden.
Warten wir mal ab.
Hier kommt Kandidatin Nummer zwei.
Each and every one of us has the right to think freely or change our religion and that we have the right to vote.
Haben Sie sie erkannt?
Nein, muss ich gestehen, nicht.
Angelina Jolie war das. Hollywood-Star und bekannt für ihr humanitäres Engagement. Sie ist ja auch UNHCR-Sonderbotschafterin, kümmert sich um die Situation von geflüchteten Menschen weltweit, spendet auch viel und sie hat gerade gesagt, sie hat gerade über die Menschenrechte gesprochen. Jeder Mensch hat das Recht auf Meinungs- und Religionsfreiheit und das Recht, frei zu wählen. Und dann kommt mein dritter Vorschlag.
Entwicklungspolitik heute ist Zukunfts- und Friedenspolitik. Wir sind tätig in den Krisen- und Flüchtlingsregionen dieser Welt. Wir geben den Menschen dort eine Zukunft zu überleben.
Den habe ich ja, ich weiß den Namen nicht. Sagen Sie
das ist der deutsche Entwicklungsminister Gerd Müller.
Das ist der Gerd Müller.
Wen von diesen dreien, Mark Zuckerberg, Angelina Jolie oder Gerd Müller, würden Sie gern zu Tisch bitten und für Ihre Idee der Friedensküche begeistern?
Ja, jetzt bin ich mal ganz... Ich würde Angela Jolie bitten, aber nicht, weil sie so tolle Geschichten gesagt hat, sondern weil sie so toll aussieht. Ich bin nicht...
geben Sie auch noch offen zu.
Ich gehe mit keinem von den dreien konform. Es sind alles Worthülsen, leider. Okay.
Ne? Wer wäre Ihr Traumpartner?
Es gibt mal so Leute, die sind ganz unspektakulär und machen wahnsinnig tolle Sachen. Die Carola Rackete, ne, zum Beispiel, die Frau, die Kapitänin. Das ist jemand, der aus einem ehrlichen Herzen und ganz konkret etwas anpackt. Ne. Und das bewundere ich sehr. Das sind die Leute, die ich brauche. Also ich möchte eigentlich, ich muss aufpassen, dass ich jetzt hier nicht Rundumschläge mache, die dann falsch ankommen, ne. Es gibt selbstverständlich in diesen großen Organisationen ganz tolle Leute. Ich habe aber festgestellt, dass die, die wirklich anpacken, die wirklich etwas tun, die auch nicht davor sich zurückscheuen, etwas zu tun, was nicht so populär ist oder was, wo man die einmal wirklich hochkrempeln muss, die sind doch relativ dünn gesät.
Dankeschön, David Höhner.
Dankeschön und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
Sein Buch mit dem Titel Kochen ist Politik ist im Westend Verlag erschienen. Das war HR Info das Interview. Den Podcast finden Sie auf hrinforadio.de und natürlich auch in der ARD Audiothek. Mein Name ist Mariela Milkova.